Es ist wieder soweit. Eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg. So, an dem So sollt ihr mich erkennen. Hier ist Kai Blasberg aus Süderhöft. Wir haben minus 10 Grad heute Morgen und klirrend klares Wetter. Ich komme schon aus dem Stall. Die Tränken an den Stellen sind eingefroren tatsächlich. Das heißt, du musst, was heißt denn, das ist ja ein Stall. Hallo? Ja. Wieso redest du eigentlich? Morgen gesagt. Frohe Weihnachten, Uwe Boll.
Frohe Weihnachten, Kai.
Weltstar aus Burscheid, in die weite Welt hinausgegangen, Wolfgang Petersen und Lothar Emmerich an die Wand gespielt, der heißt gar nicht Lothar, das war Roland. Der Fußballer, Roland Emmerich, der viel, viel bessere Regisseur, hat ihm den Titel Schlechtester aller Zeiten eingebracht, was aber nicht weiter tragisch ist, weil es ja nicht ist. Guten Morgen, Uwe.
Ja, guten Morgen, frohes Fest. Wir haben wir haben Lasagne gegessen. Wir sind ja nur zu dritt, weil ja die Tochter meiner Frau in Kanada ist und mein Sohn aus erster Ehe auch in Kanada ist. Wir haben es also etwas einfacher gehalten gestern Abend. Manche essen ja, ich weiß noch, bei uns gab es immer Heringssalat früher, was ich gehasst habe. Ich hasse Heringssalat und mein Vater war immer so begeistert davon. Und meine Mutter hat mir dann meistens was anderes gemacht. Ja, also heute machen wir Süderhöfter Geschnetzeltes.
Mm. Schön mit Rahmsoße. Lasagne war auch mit Süderhöfter?
Ja, mit dem Gehacktes.
muss man sagen, dass der eigentliche Geheimtipp ist das Gehackte. Das kann man drehen und wenden, wie man will. Einmal gewolft allerdings. Beim letzten Mal habe ich es vergessen, dem Metzger zu sagen. Da haben sie es wieder zweimal gewolft. Also zweimal durchgedreht durch dieses Ding. Wenn es so ein bisschen grober strukturiert ist, ist das das absolut allerbeste Hackfleisch auf dieser Erde.
Ja, es ist super. Weil es auch, weil das ist eben oft, wenn du jetzt normales Rindfleisch gehackt zum Beispiel kaufst, das ist nicht fettig genug. So, und das vom Ochsen, also was ihr da habt, ist sozusagen genau der richtige, sodass es ein bisschen Fett muss ja drin sein, damit das schön in der Pfanne nicht zu trocken wird, wenn man es dann anbrät. Ne? Ja. Und das funktioniert wunderbar. Also die Lasagne war perfekt, aber wir haben auch schon mal normale Bolognese damit gemacht. Das ist auch super. Also von daher, kann ich weiterhin das Fleisch nur empfehlen. Ansonsten, ich wollte doch erzählen, also die Tochter von meiner Frau, die hat Omikron. So, jetzt ist das Problem, die wohnt ja mit der Oma zusammen. Die Oma ist 77 und weißt du, wann die zweite Impfung gekriegt hat? Im Juni. Wir wissen ja hier in Deutschland, weil wir nichts anderes machen, als pausenlos über Corona reden, dass die quasi keinerlei Schutz hat jetzt. Null. Und die hat einen Termin in Kanada. Das jetzt mal zum Thema andere Länder. Ihr Booster-Termin ist im März. Sie kriegt den vorher nicht. So scheiße ist es
in Kanada. Ja, dann brauchst du es auch gar nicht machen, ehrlich gesagt.
Ne, genau, da kannst du auch auf den Omikron-Wirkstoff warten, ja?
So, nee, da kannst du auf die Omikron-Erkrankung warten. Dann hast du nämlich Antikörper und bist besser geschützt als mit diesen Impfungen.
Ja, und ich denke ja, die kriegt das jetzt. Es jetzt habe ich natürlich nur Angst, weil die ist alt, ja. Die ist natürlich die ist auch übergewichtig, das ist natürlich jetzt ein potenzieller Scheißverlauf, der da im Raum steht. Und jetzt habe ich meinen Kumpel Will Sanderson in Bellingham angerufen, der ist ja Notarzt da in den USA, da ist er ja direkt über die Grenze. Ne? Und der hat ja seinen Vater und alle in Kanada, der könnte also darüber fahren. Der sagte jetzt aber Folgendes: Die Covid-Pille, die haben nur ganz, ganz wenige bisher. Also die wird ausgeliefert jetzt in die Kliniken. Die muss man dann doch fünfmal nehmen, auf fünf Tage verteilt, jeweils eine Pille. Also am Anfang war ja diese Idee, Covid-Pille, eine Pille, du bist fertig. Du musst fünf Tage hintereinander, musst du diese Pillen nehmen. So, und er sagte, was sie aber jetzt, mehrere positive Sachen, Omikron ist weniger tödlich, weniger schlimmer Verlauf, also Delta war härter. Aber er sagt, dieses Reginov, diese Antibodies wirken nicht gegen Omikron. Und er meinte also, im Moment ist Folgendes, wer mit Omikron kommt, mit einem schweren Verlauf, was weniger sind, also wie gesagt weniger, es wirkt nicht so richtig. Außer Sauerstoff geben, ja. Das heißt, das ist ein bisschen scheiße, auf gut Deutsch gesagt. Ne? Die Amis sind uns ja auch immer überlegen, also jetzt schneller, die handeln ja schneller mit Medikamenten, die fangen auch schneller an, mit irgendetwas zu geben. So, jetzt ist es aber so, er hat mir auch eine neue Statistik aus den USA zugeschickt, also auch dieses Remdesivir wirkt nicht, meint, da könnte man eigentlich, braucht man gar nicht mehr einzusetzen, wirkt auch überhaupt nicht. Und er sagt, es ist also so bei 100.000 infizierten Covid-Patienten, bei 80 plus ist die Sterberate von Ungeimpften, die komplett ungeimpft sind, 54%. Aber von Geimpften 10%, bei 80 plus, also von Infizierten von 65 bis 79 Jahre, Sterberate bei Ungeimpften 35, Geimpften 2%, 50 bis 64-Jährige, Sterberate ungeimpft 13, geimpft 0,6, also auch geimpft vor 6 oder 7 oder 8 Monaten. Das heißt, da wirkt dann doch noch dein Impfstoff dahingehend, dass du nicht einen total beschissenen Verlauf kriegst. Ne? Und du kannst sagen, alles so unter 30 hat eine Sterberate bei Ungeimpften von 0,5 und bei Geimpften 0,01. Ja. So, das heißt,
das neues Geräusch. Ja, ja, Premiere zu Weihnachten. Ein neues Geräusch. Telefon offensichtlich. Hatte ein neues Huawei gekauft zu Weihnachten. Ja.
Das ist mein Computer. Das war der Boris.
Sagt man eigentlich, sagt man eigentlich noch Computer? Ist das noch ein aktuelles Wort?
Computer?
Ja, ist nicht Rechner das?
Rechner, ja. Rechner. Oder
früher ein Computer ist, glaube ich, nicht mehr so
up-to-date. Mein iMac, wie auch immer. Ja.
So. Hast du so ein aufrecht stehendes Teil?
Ich habe einen iMac, so einen großen Computer.
Habe ich auch.
Ja, genau, wo alles ein drin iMac ist. Ne? Da, ja, früher musste man immer, dann war ja der Rechner gekoppelt vom Monitor nicht zusammen und so. Das hat ja Apple, diese Themen sind ja bei Apple.
Finde ich eigentlich schon schön. Ist wie so ein Möbelstück. Sieht gut aus, finde ich. Find ich.
Ja, designmäßig ja kam nie einer an Apple ran.
Totale Apple-Hasser, ne? Gibt es ja echt.
Ja, aber ist ja totaler Blödsinn. Also ich sag mal so, ich weiß nicht, wie es in den Unternehmen ist ja nach wie vor Microsoft the King, ja. Aber in Privathäusern und alles, was mit Grafik zu tun hat, mit Medien, mit Filmindustrie oder sonst irgendwas, gibt es nur Apple. Also es gibt einfach, ich kenne keinen, der mit Microsoft arbeitet, der nicht, sagen wir mal, also aus der Medienindustrie kenne ich keinen, der mit Microsoft arbeitet.
Ja, die Excel-Leute, die
Controller, genau, ja. Und so. Die natürlich, aber du hast ja bei Apple auch Word und Excel auf deinem Rechner.
Natürlich. So, wir waren ja auch so wie früher bei Macintosh-Zeiten in den 90ern oder auch 80er Jahren, waren die ja gar nicht konkurrenzfähig, waren super teuer und konnten nichts. Ne?
So ist es.
Das hat sich ja total geändert.
Tja. Ja, also wo waren wir stehen geblieben? Wir waren,
aber deine Stieftochter ist ja 15, ne?
Ja, ja, die hat auch kaum in irgendeiner Art und Weise Symptome. Also sie sagte, sie fühlt sich eigentlich relativ normal. Jetzt habe ich nur, wie gesagt, ich habe ein bisschen Angst um diese Oma. Vor allem auch aus eigenem Interesse. Ne? Also die haben sich ja da gut zusammengelebt und dabei soll es auch bleiben. Und von daher wäre es natürlich äußerst scheiße, wenn die Oma jetzt A, Corona kriegt und B, einen schweren Verlauf. Hm. Die Angelina hat ja dann nur ihren Vater, der aber sehr weit weg wohnt.
Was mit deinem Sohn, kennen die sich überhaupt?
Ja, die kennen sich, die sind so im WhatsApp-Kontakt. Aber er wohnt ja jetzt in West Vancouver. Bei also meine Ex-Frau ist bei ihrer Mutter eingezogen, die ein großes Haus hat und der geht da auch zur Schule. Und dann ist es eine Win-Win-Situation, weil die haben dann einerseits natürlich keine Miete, aber andererseits haben die eben ein großes Haus und die Mutter von ihr hat Betreuung. Ne? Mhm. Also das ist auch so, die Mutter, die Oma von der Angelina oder jetzt eben auch die Oma vom Carl Jackson, meinem Sohn, die verjüngen sich dadurch, weil die auf einmal auf Kinder quasi auch aufpassen müssen, haben die viel mehr Energie. Ne? Es gibt immer so ein Paradebeispiel, die Schwester von meiner Mutter. Da waren alle Kinder ausgezogen, der Ehemann ist am Gehirntumor gestorben, das weiß ich noch. Und innerhalb von zwei, drei Jahren war die absolut senil. Die hat Alzheimer gekriegt. Und das war, weil die ganz alleine war. Die hatte kaum Leute, mit denen die geredet hat. Und da wirst du, da baut sich dein Gehirn ab. Mhm. Ne? Und weil Alzheimer ist natürlich eine Krankheit und ob du die kriegst oder nicht, ist auch genetisch vorbestimmt. Aber Alterssenilität kann dich einfach erfassen. Und zwar, da brauchst du gar keine Vorerkrankungen oder so, sondern wenn du eben zu wenig Leute hast, zu wenig soziales Leben, zu wenig Gespräche mit realen Leuten und du sitzt nur zu Hause und guckst Fernsehen, die war dann total weg vom Fenster. Und innerhalb von 3 Jahren ist die vollkommen verfallen.
Dann ist unser Podcast eigentlich unsere Alzheimer-Therapie.
Ja, gut, aber du kennst ja auch noch genug Leute, mit denen am Tag redest und ich ja auch. Also von daher, wir sind ja jetzt hier nicht in der Isolationshaft, aber das war, als mein Vater gestorben ist, wurde meine Mutter auch, ob trotz der polnischen Helferin, die bei ihr gewohnt hat, ging es rapide abwärts geistig. Da war zu wenig Gespräch und zu wenig soziales Leben um sie rum. Und mit meinem Vater hat sie sich ja jeden Tag schön zerstritten, seit 50 Jahren. Von daher war da immer so ein bisschen, sagen wir mal, Reibung, aber dadurch natürlich auch geistige Beschäftigung. Und ich denke, das war wichtig. Ja, Isolation, alleine sein, einfach nur noch da sitzen und Bücher lesen, reicht nicht. Man braucht soziale Kontakte.
Und, ja, aber den ganzen Tag streiten macht Krebs, das bringt auch nichts.
Nein, die haben sich auch nicht den ganzen Tag gestritten. Hinterher, umso älter sie wurden, umso weniger haben sie sich auch gestritten. Ne? Mhm. Aber ich hatte auch mit einem guten Freund auch das Gespräch. Er sagte auch, es ist einfach so, dass auch durch Corona natürlich für viele Menschen das Leben fehlt. Ne? Also man muss ja sich ja vorstellen, wie viele alte Leute aus Schutz keine Besuche mehr hatten. Und das ist aber dann kein Schutz, sondern nach einer gewissen Zeit Quarantäne oder nach einer gewissen Zeit Selbstisolierung und Abschottung geht es wirklich darum, was ist wichtiger? Weißt du, was ist am Schluss wichtiger und wie hoch ist tatsächlich, ich habe eben die Todesraten bei Corona genannt, wie hoch ist wirklich das Risiko, da wirklich dran zu sterben sozusagen, ja, und oder eine ganz schlimme Verlauf zu bekommen. Und irgendwann muss man dann eben wirklich evaluieren, ja, ich bin 83 oder 84 oder so und ich will jetzt noch soziale Kontakte zu meinen Kindern und Enkeln regelmäßig und wenn ich dann eben Corona kriege, habe ich Pech gehabt oder ich sterbe am Schluss alleine und habe die letzten 6 Jahre meines Lebens zwar in Sicherheit gelebt oder so, aber gar nicht mehr gelebt. Mhm. Und das ist eben auch, ich denke, es ist unglaublich wichtig, diese sozialen Kontakte, auch psychologisch, wenn du da zu lange keine hast, dann hast du so Symptome wie Leute, die eben lange im Gefängnis waren. Also das ist scheiße, das ist wirklich scheiße, also von daher, wir müssen uns was einfallen lassen, ne? Also ich tendiere wirklich dazu, diese Covid-Pille massenhaft einzusetzen und wirklich jetzt zu kaufen und vorrätig zu haben und gleichzeitig natürlich die Impfkampagne muss weitergehen, ja, aber es darf dann eben, also wenn man eine Impfkampagne hat mit Boostern und allem drum und dran und kann schwere Verläufe um 90% abbiegen und hat noch eine Covid-Pille, die Leute, die an Covid erkranken, 90% schützt, kann man dann überhaupt noch irgendwelche Maßnahmen rechtfertigen? Das ist doch auch eine Ethikratfrage, finde ich.
Ja, sind sich auch alle nicht einig. Naja, es ist zu vielstimmig, was wir machen. Ich habe ja direkten Zugang in ein Gesundheitsamt und die Zahl der Menschen, die am Telefon weinen, ist seit Omikron sprunghaft gestiegen. Weil die Leute sind so hochgradig verunsichert, ob der Gefährlichkeit dieser Krankheit, weil eben diese martialische Sprache verwendet wird, dass aus der Welle die Wand wurde. Da ist wieder mal Markus Söder, ein ganz unheiliger Prophet. Die Leute werden in so eine Angst hineingetrieben, die überhaupt nichts bringt, wirklich gar nichts bringt. Sie sollen ihre Maßnahmen einsetzen, sie sollen sie frühzeitig einsetzen. Sie machen das ja jetzt wieder falsch. Ich bin auch müde geworden, den Regierenden immer ihre Fehler vorzuwerfen. Das ist ein schweres Amt. Sie machen es aber trotzdem falsch. Ich kann es aber nicht ständig sagen, weil sie machen es halt falsch, von Berufs wegen. Sie wollen keinen Schaden anrichten, aber sie richten Schaden an. Sie sagen immer, wir müssen abwägen und die Pandemie braucht nur eines, nämlich abwägende Leute. Ja, sie braucht eine brutale Antwort im Sinne von harten Maßnahmen. Das machen wir nicht. Wir lassen es laufen. Ich fliege jetzt übermorgen in ein paar Tagen nach Mallorca. Wenn du die Einreisebestimmungen liest, weil es ja jetzt wieder ein Hochsicherheitsrisikoland ist.
Denkst du, du bist tot?
Nein, vor allen Dingen, ehrlich, ich bin wirklich nicht einer der ganz Dummen in diesem Land. Und meine Frau ist akademisch Ausgebildete, im Gesundheitsamt Arbeitende. Du kannst diese Sätze, die da stehen, überhaupt nicht verstehen. Die sind so vieldeutig in alle möglichen Richtungen, dass die Frage, reist du da ein und musst in Quarantäne, reist du da aus und musst in Quarantäne, unbeantwortet bleibt. Weil die juristische Sprache so freihaltend formuliert ist, dass du beides raussaugen kannst. Und wenn du jetzt nicht so schlau bist und nicht im Gesundheitsamt arbeitest, dann steigst du da aus. Und dann fährst du da ohne Wissen hin oder du scheißt drauf oder wirst zum Impfgegner oder bleibst zu Hause. Aber was es auch ist, dir wird nicht wirklich geholfen dabei. Aber Etiketten verteilen, das können sie gut. Hochsicherheitsrisiko, Land, bla bla bla, sind zwar viel besser geimpft als wir, aber wir nach wie vor mit unserer 70er-Zahl, übrigens immer noch 70, nach Monaten des Boosterns immer noch 70. Das heißt, sie gewinnen überhaupt niemanden Neuen dazu, in die Impfung einzutreten, sondern nur, die ganzen Impfstoffe gehen nur an die 70%, die sie schon haben impfen lassen. Und dafür sind dann wieder die 30 Millionen, die jetzt angeblich verimpft wurden, ehrlich gesagt zu wenig. Weil es sind ja nur die, die sowieso privilegiert sind, die sowieso schon geimpft waren. Also,
ja, ich kenne ein paar, die haben sich jetzt impfen lassen, auch aufgrund von einfach diesem Druck, die sich vorher nicht hatten impfen lassen wollen.
Es ist ja auch nie rausgekommen,
dass die sind dann eingeknickt quasi.
Die Zahlen vom RKI. Ja, die Zahlen vom RKI wurde ja mal gesagt, würden zu niedrig sein. Da hast ja auch nie wieder was von gehört. Die veröffentlichen die Zahlen aber nach wie vor voller, ja.
Ja.
So, und jetzt, wenn du das wirklich verfolgst seit Monaten, wir sind jetzt bei 70,8 vollständiger Schutz. Vollständiger Schutz heißt aber, ist ja auch ein 4 Wochen alter Begriff, nach dem Boostern ist das ja erst der Booster, ist ja der vollwertige Schutz.
Richtig.
Aber auch nur für eine Zahl. Ausgewiesen wird 70,8%. Diese Zahl steht wie ein Betonblock.
Ja, die ja, genau, es passiert nichts. Das ist ja der Punkt. Wir haben vor 5, 6, 7 Wochen fing die Booster-Kampagne an und es wurde Panik geschürt. Und da weiß ich noch, wir haben ja auch immer drüber geredet, waren wir bei 69%. Und jetzt sind wir bei 70 so und so ja, viel. Das heißt, ja. die wirkliche, sagen wir mal, die harten Kerne, die du dann durch eine Impfpflicht auch nur weiter in den Terrorismus führst, ins Auswandern führst, in den Hass
ja, Auswandern wäre ja schön.
Ja gut, ja richtig, aber also ich kenne auch Leute, die sind ja nicht geimpft, die sind Beamte, die stehen voll im Leben, ja, die verdienen Geld. Also es ist keineswegs so, dass alles nur totale Assis sind. Es gibt viele eben, wie wir auch gesagt haben, weißt du, diese ganzen Montessori-Waldorf-Typen und so weiter, die sowieso immer nur Globuli genommen haben. Davon hast du sehr, sehr viele, die sich einfach nicht impfen lassen. Und diese Leute waren sonst harmlos. Ja, es waren nur Besserwisser in der Kindertagesstätte. Aber diese Leute werden jetzt zu aktiven Regierungsgegnern. Und was ich wichtig finde, und das ist ja auch so eine Sache, dass wir uns die internationalen Zahlen angucken und vor allen Dingen auch in andere Länder gucken. Und ich sehe in Deutschland, sehe ich nach wie vor, wir haben es ja auch mal gesagt, also ich halte ja viel vom Lauterbach, der weiß wenigstens, worüber er redet, aber er stürzt sich nur aufs Booster. Ne? Wir haben nach wie vor das Problem, dass Luftfilter nicht abgefordert werden. Da haben wir beide schon gefordert, warum nicht die Luftfilter einfach in die Schulen transportieren, ja. Ohne die ja. Schulzimmer. Das passiert
gibt
nicht.
Keinen Grund dafür.
Es passiert nicht. Nein, es wird nach wie vor fast unmöglich gemacht, einen Luftfilter zu beantragen, weil du musst erstmal nachweisen, dass du nicht richtig lüften kannst, bevor du einen Luftfilter kriegst. Das ist typische deutsche Scheiße. Und genau dasselbe ist natürlich mit den Covid-Pillen, mit den Behandlungen, dass man frühzeitig frühzeitig Leute in der Klinik Sauerstoff gibt. Ne? Du kannst schwere Verläufe total ausschließen, indem du alten Leuten, die fast noch keine Symptome hast, einfach mal einen Tag ein bisschen die Maske aufziehst mit extra Sauerstoff. Das hilft. So, aber es passiert ja nichts. Leute werden nach wie vor erst eingeliefert, wenn sie quasi scheintot zu Hause auf der Couch liegen und dann die Leute sagen, ja gut, jetzt geht's nicht mehr, jetzt müssen wir ins Krankenhaus. Und dann ist für viele Leute zu spät, weil die Lungenkapazität auf 60% ist. Ich habe nochmal so eine Sache hier rausgesucht. Mein Kumpel, der Gary, der ist ja lebt ja in Florida, USA. Und Florida, USA sind ja quasi Corona-Leugner an der Regierung, Corona-Gegner an der Regierung. Ne? So, und wir haben, jetzt, wenn du überlegst, da in Florida gab es jetzt seit, kannst du sagen, 10 Monaten keinerlei Maßnahmen mehr. Ne? Also gar keine Maßnahmen. Du musst keine Maske aufziehen im Supermarkt, im Restaurant, im Konzert. Du musst es nicht, du kannst es. Also viele Leute sagen, ich ziehe trotzdem eine Maske auf oder so. Ja, aber es gibt an sich keine Maßnahmen, nichts. Du kannst dich impfen lassen, wann du willst, wenn du willst, aber auch in jeder Apotheke, überall in jeder Dings. Aber die Impfquote in Florida ist also unter 60%. Ne? So. Und jetzt ist es so, wenn du da ganz konkret guckst, da ist ja Omikron auch angekommen. Also das heißt, da gehen die Zahlen jetzt auch höher.
Ach, ja. Explodieren.
So, richtig, aber Todesfälle 22 am Tag.
Ja, weil die alle schon tot sind. Die.
Aber das meinte ich ja so. Und du hast dann tägliche Änderungen. Du hast jetzt da zum Beispiel jetzt gerade hast du 11.200, du hast 417 Inzidenz pro 100.000 Einwohner. Das ist jetzt also auch nicht unglaublich hoch. Wir hatten in Sachsen fast 2000 in manchen Gebieten, ja. So, das heißt aber, wenn auf lange Sicht gesehen, erwischt es dich oder nicht? Also ganz brutal gesagt, die wirkliche Lehre, die wir aus allen Zahlen ziehen müssen, ist natürlich, ist es 10.000 Mal besser geimpft zu sein. Aber in Staaten und Ländern, wo quasi fast überhaupt keiner sich impft, also viel weniger Leute impfen, plus die Leute auch weniger Maßnahmen haben, also hatten eigentlich immer sehr viel Freiheit, ja, und konnten ins Gym, ins Konzert, ins Kino. Am Schluss ist es ungefähr dasselbe, was dabei rauskommt.
Das ist aber
nach
auch
drei Jahren, nach vier Jahren.
Das ist auch dem geschuldet, dass die Bundesrepublik Deutschland ja eines der ältesten Länder der Erde sind und auch damit auch die ältesten Menschen der Erde haben. Und Amerika, habe ich eine Zahl gehört, diese Woche hat seit 2019 den Altersdurchschnitt um mehr als ein Jahr gesenkt, der Lebenserwartung. Mhm. Das ist so brutal viel, das ist unmöglich. Amerika hat ja kein Meldewesen. Du bist ja in Amerika nicht gemeldet oder du hast keine Meldepflicht. Amerika hat 4-mal so viele Menschen wie die Bundesrepublik, aber 8-mal so viele Tote. Und das ist auch eine Betrachtung, die so ein bisschen makaber ist, aber jemand, der schon gestorben ist, der kann nicht nochmal sterben. Das heißt, die Todesraten von den wirklich Betroffenen, wenn die wirklich so stark sind, wie du eben auch vorgelesen hast, nämlich dass die nach wie vor, egal zu welcher Variante das Virus gerade greift, ist die Todesrate bei den ganz Alten nun mal halt am höchsten und bei den ganz Jungen praktisch nicht vorhanden. Und das ist natürlich in einem jungen Land wie Amerika dann auch keine große Relevanz mehr. Und in Südafrika ist es mal noch härter. Da kommt ja die Omikron-Variante zum ersten Mal her.
Da waren aber schon viele andere,
hatten nachgewiesen. Eben Covid. Die hatten eine Durchseuchung von über 80%, weil die gar keinen Schutz haben. Die sind aber im Schnitt auch 20 Jahre alt in Südafrika. Deswegen ist das alles nicht so ins Gewicht gefallen. Das heißt, das öffentliche Leben kann ganz normal weitergehen und die Menschen kriegen es und merken es nicht. So, das ist eigentlich die Regel, weil da kostet auch in Amerika kostet ein Test $15 und das können sich die Hälfte der Bevölkerung einfach nicht leisten, sich ständig zu testen. Das heißt, du hast Dunkelziffern ohne Ende und die offiziellen Zahlen sagen schon aus, dass in Amerika doppelt so viele Menschen sterben wie in Deutschland, weil wir hier halt in dieser Hypervorsichtspanik sind. Wir sind wirklich das am meisten vorsichtige Land. Vielleicht noch ein bisschen Holländer, Belgier, die Dänen schon nicht so. Die waren die Ersten, die das alles wieder gelockert haben. Ich sage nur, Guy Gervais in Kopenhagen, ja, mussten dann doch regelmäßig immer wieder runterfahren. Die Engländer scheißen drauf. Die Engländer hat auch keinen Personalausweis. Die haben so die Übergrifflichkeit des Staates gegenüber deiner Privacy, haben die extreme Skepsis. Der Boris Johnson musste bei den Labour-Abgeordneten seine neuen Maßnahmen absegnen lassen, weil die eigenen Tories zu Hunderten ihm nicht gefolgt sind. weil sie gesagt haben, nee, du greifst hier zu sehr in unser Lebensrecht ein. Und die Wahrheit ist, wir müssen, das haben wir hier auch schon ganz oft gesagt, egal was passiert, wir haben ja die 110.000 Tote, die wir jetzt haben, die haben wir ja nicht schützen können. Ja, egal was für eine Panik wir haben, die sind tot. Die sterben nicht nochmal. Und
ja, aber da kommen wir wieder
es genau wird ständig, zu dieser Frage, es wird ständig was an die,
für
wir kommen nicht raus.
Nein,
wir
aber
kommen nicht raus aus dieser Spirale,
ja, aber
immer wieder zu sagen, da kommt jetzt noch eine schlimmere Variante und
ja,
noch
kommt
eine
ja,
Variante.
Aber das meine ich doch.
Nein, es kommt aber,
doch nach
aber dann gehe ich doch nicht
kommt mehr, doch wieder was.
Aber ich gehe mich doch dann nicht mehr impfen.
Nein.
Wenn das Ergebnis immer dasselbe ist, dann sage ich doch, ja, dann lass es mir, ich krieg's dann und dann gehe ich dieses Risiko ein.
Ja, und so. Vor allen Dingen ist es aber auch eine Grundfrage, wenn du gesehen hast, bei Jugendlichen oder Kindern oder überhaupt Leuten unter 30, wenn du hier von einer Todesquote oder schlimme Verlaufquote ausgeht, die sich in nichts unterscheidet von der normalen Grippequote, wo Leute sterben, oder der Magen-Darm-Grippe, wo Leute sterben.
Wo es aber nicht gezählt wurde, das ist der große Unterschied.
Ja, aber da ist doch dann trotzdem die Frage, wie viel musst du denen vom Leben wegschneiden? Und was passiert, wenn es nicht? Also ich habe hier Kalifornien aufgemacht als Beispiel jetzt. Da hast du eine Inzidenz wie bei uns, 240. Im Moment, wir sind ja auch hier auf 240, 250, die natürlich jetzt wieder steigen.
Wir wissen es doch gar nicht, weil wir es doch gar nicht untersuchen.
Nein, aber die Kalifornier dann auch nicht. Ich sage ja mal, die Fehlerquote ist ja groß. Aber da sind 63 Leute pro Tag. Also wenn du mal so guckst, 63, 60, 60, 60, 60, die sterben. So, und Kalifornien ist ja ein Riesenland. Ne, die haben sie 40 Millionen Einwohner, die haben ja, ist ja mit eines der größten Länder der Welt oder sogar 50 Millionen Einwohner. Also, wenn du das Kalifornien alleine betrachtest. Und Kalifornien hatte einen Lockdown nach dem anderen. Keine Schule, keine Restaurants. Kalifornien war so ähnlich wie Deutschland. Ne? So hyper vorsichtig. Und jetzt vergleich das mal mit dem Leben, das die Leute in Florida gehabt haben. Und was ist denn da jetzt der große Unterschied? Da sind vielleicht 2-3% mehr Tote. Und du hast aber die ganze Zeit überhaupt keine, du hast die Kinder zur Schule geschickt, du hast die Kinder nicht so Psychos gemacht, die konnten noch ohne Maske in der Schule sitzen, etc., etc., etc. Das meine ich eben, wenn man Wissenschaft ernsthaft betrachtet, und wir beide sind ja keine Naturwissenschaftler, aber ernsthaft betrachtet, dann muss man einfach versuchen, nicht sich selbst oder sein Verhalten zu rechtfertigen im Nachhinein, sondern wie wir ja auch in Deutschland immer hören, wir haben mit der Pandemie gelernt, das sagen alle Virologen. Genau, aber da muss man auch als Politiker lernen. Da muss man auch als Politiker lernen, was passiert denn wirklich, mit der Gesellschaft, mit der Wirtschaft. Ich war in mehreren Restaurants jetzt essen, wir hatten das Thema, alle Weihnachtsfeiern gecancelt, die Umsätze katastrophal. Ja, wir waren aber auch in Mainz im Weihnachtsmarkt, wo 10.000 Leute wirklich dicht gedrängt, Arm an Arm, überall in Schlangen standen. Und natürlich die Hälfte davon hatte natürlich nie eine Maske auf, weil sie am Essen waren oder am Trinken waren. Das geht dann, aber dann gehst du in Restaurants, die komplett leer sind, weil jedes Kind oder alle brauchen einen Test, die nicht, weil es 2G plus. 2G plus hat die Gastronomie kaputt gemacht. So, und Kinos und so weiter. Guck dir an, wie die wirkliche Situation in vielen Bereichen ist. Ne? Alle Kleinkunst, alles verboten, wieder keiner kommt mehr, Theater leer. So, und das meine ich ja. Und da ist wirklich dann die Frage, was evaluiert man gegen was? Und wenn es zu lange dauert, also ein Leben ohne Gastronomie, ausgehen, Kneipen, Theater, Kino, wie auch immer, ist doch kein Leben. Und das für über die Hälfte der Bevölkerung wurde zerstört, jetzt für fast 2 Jahre, basierend auf 0,001 Todesquote. Deswegen dürfen die nichts mehr, weil wir Idioten haben, die sich nicht haben impfen lassen und dadurch die Quote zu oben nach oben geschoben haben, weil wir auch Alte haben, die nicht ordentlich geimpft worden sind, die zu spät geboostert worden sind, dank STIKO zu spät geboostert werden. So, das finde ich, das ist eigentlich auch ein Skandal, da muss man mal drüber reden. Und es wird nach wie vor auf Lockdowns gesetzt und idiotischste Maßnahmen, die überhaupt nicht, wo du sagst, du kannst doch nicht so einen Weihnachtsmarkt weiter aufhaben, wenn du gleichzeitig diese Pressekonferenz siehst vom Wieler und so weiter, die sagen, das Katastrophenszenario tritt an, wir müssen alles schließen. Ja? Und dann gehst du irgendwo rum und du hast trotzdem 10.000 Leute in der Innenstadt, aber keiner darf in den Einzelhandel. In das Schuhgeschäft, da darfst du nur mit Test rein, wo sowieso nur 3 Kunden am Tag kommen und du gibst denen jetzt den Rest. Die sind fertig, die haben kein Einkommen mehr. Und da gibt es im Übrigen auch keine tollen Hilfszahlungen mehr zu denen. Ne? So, und das meinte ich ja. Das muss man mal alles gegeneinander abwägen, in welche finanzielle ruinöse Situation viele Hunderttausende von Menschen in Deutschland gekommen sind, die jetzt quasi nur noch auf Pump die ganze Zeit leben. Die ganzen Gyms machen alle wieder zu, die sind vollkommen entnervt. Ja, da müssen ja jetzt auch zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen müssen auch Geboosterte brauchen einen Test. Sonst kommst du nicht mehr ins Gym. Das ist seit gestern in Nordrhein-Westfalen gesetzt. Das bedeutet doch gleichzeitig, oh, liebe Gym, du kannst ja offen bleiben. Also wir wollen dir auf keinen Fall Kompensations zahlen. Aber in Wirklichkeit bedeutet das, wir machen euch jetzt pleite. Ihr seid fertig, da kommt keiner mehr. Es ist einfach tot. So, und das meine ich einfach. Es ist... Es fehlt der tatsächlich große Abstand dazu und zu sagen, was bringen und schaden Maßnahmen. So, und ich glaube, dass dieses ganze Behinderung des Einzelhandels, wieder kaputt machen der Gastronomie, ist es nicht wert. Ne, ja, weil wer ein Restaurant nicht gehen will oder uralt ist oder krank oder so, der soll eben nicht ins Restaurant gehen. Aber du kannst doch nicht die ganzen Gastwirtschaften kaputt machen.
Genau. Das ist übrigens auch ein Aspekt, der spielt überhaupt keine Rolle, dass sich die persönliche Verantwortung spielt nach wie vor. Der deutsche Politiker misstraut seinem Wähler, den Menschen da draußen.
So ist es.
Ich kann nämlich ehrlicherweise meine Risiken alle selber einschätzen. Ich fliege nach Mallorca, weil ich weiß, ich brauche im Flieger eine FFP2-Maske. Ich habe das Risiko, dass da ein Omikron-Dings im Flieger ist. Dann muss ich in Quarantäne. Dieses Risiko gehe ich ein. Das ist mein Risiko. Das ist nicht das Risiko des Staates Bundesrepublik Deutschland. Ein Kernproblem unserer Gesellschaft im Moment ist, dass sie mindestens mal zweigeteilt ist. Und zwar nicht in die Lager, in die sie es gerne hätten, sondern in die Lager derer, die ihr Geld selber verdienen und die Lager derer, die ihr Geld bekommen. Das sind sehr, sehr viele, die jetzt auch vielleicht draußen zuhören, nämlich die, die in Konzernen arbeiten und Lohnfortzahlungen haben. Ein gastronomischer Angestellter, der 60% Lohnweiterzahlung bekommt, der verzichtet komplett auf einen wesentlichen Einkommensbestandteil, nämlich seine Trinkgelder. Die kriegt er gar nicht und die kriegt er auch nicht ersetzt vom Staat. Die STIKO und der 19-köpfige Expertenrat, den könnt ihr ja mal durchgehen nach ihren Beschäftigungsverhältnissen. Die leben alle von öffentlichen Geldern. Genau. Alle Politiker, alle Beamten, alle im Gesundheitsamt, alle diese Menschen, die angestellt sind, sind Angestellte, Bedienstete des öffentlichen Dienstes. Sie haben durch ihre Entscheidungen persönlich keinerlei Nachteile. Die Nachteile haben immer nur die anderen. Das sind Unternehmer, kleine Unternehmer, mittelständische bis zu, 100 Angestellten, die alles mit ihrem eigenen Arsch bezahlen. Wenn ich mir selber, bin ja auch ein kleiner Unternehmer, denke, was ich hier alles nicht habe vermieten können an meinen Mietshäusern, was ich nicht untergebracht habe an Konzepten und Ideen. Du selber mit deinen Filmen weißt du auch. Es ist einfach die Stimmung für Investitionen, für Loslassen, für Zukunft. Die ist null weg und die wird mit jedem Tag mehr beerdigt. Aber das betrifft halt Ämter nicht, weil die haben immer die gleiche Zukunft. Ja, das macht denen auch keinen Spaß, mehr arbeiten zu müssen als früher, kann sein, aber in Wirklichkeit betroffen in ihrer Existenz, in ihrem Fortschritt. Wir haben doch jetzt so eine Fortschrittskoalition. Und genauso bei Konzernen, Automobil am liebsten immer genommen, die einfach die Lohnfortzahlung jetzt bekommen, um dann im nächsten Jahr genauso wie im letzten Jahr wieder Rekordgewinne zu erzielen und dieses, was sie vom Staat bekommen haben, nicht zurückgeben, weil nach deutschem Aktienrecht der Vorstandsvorsitzende gehalten ist, alles an Vorteilen anzunehmen, was der Staat ihm bietet. Und der Staat sagt ja, das ist ja trotzdem besser als Arbeitslosigkeit, als gäbe es nur diese beiden Varianten. Und darüber wird nach wie vor nicht nachgedacht. Wir sind mit unserem System darauf nicht vorbereitet. Der Föderalismus ist nicht fähig, das zu bewältigen, was da an uns herangetragen wird. Und wir werden es nicht erleben, dass wir eine Diskussion darüber kriegen. Die wird nicht geführt, wenn überhaupt nur angeschnitten. Ich habe diese Nacht einen Traum gehabt, tatsächlich, der hieß, wenn es ein Film gewesen wäre, der öffentlich-rechtliche Komplex. Weißt du, du erinnerst dich an die RAF, da gab es den kapitalistisch-industriellen Komplex. Ja. Der wurde bekämpft, darum ging es, das war der Gegner. Und ich habe diese Nacht geträumt, der öffentliche Komplex, nämlich, damit meine ich jetzt nicht nur Rundfunkanstalten, sondern alles, was öffentlicher Arbeitgeber, der Staat, hat ja alle 50 Cent jedes Euros, der bewegt wird, hat der Staat seine Finger drin. Ja, eine Staatsquote, wir haben teilweise sogar 55% schon gehabt von Staatsquote. Das heißt, hier ist alles reglementiert und ich habe gar nichts dagegen. Ich bin Sozi und kann durchaus damit leben, aber der muss dann auch versuchen und ich muss das Versuch erkennen, dass er seinen Job geil macht. Nicht gut, nicht befriedigend oder ausreichend, sondern geil. Er müssen die besten Leute arbeiten und nicht die, die am meisten Sicherheit haben wollen. Und da haben wir ein riesiges Problem in Deutschland und die Überalterung unserer Gesellschaft, die in den nächsten 10 Jahren noch viel knüppelharter uns treffen wird, als es jetzt der Fall ist, weil wir gar keinen Nachwuchs haben, weil wir Arbeitskräftemangel ohne Ende haben werden, weil wir unseren Wohlstand, wenn er denn aus Arbeit requiriert wird, nicht halten können, weil wir alle in Rente gehen wollen und das werden wir auch nicht tun können, weil das Geld gar nicht dazu da ist. Ohne Corona wäre es übrigens auch nicht da gewesen. Das sind gar keine Probleme, die diese Pandemie jetzt hervorruft. Und wir sind unfähig dazu, unsere Probleme zu lösen. Und leider muss ich auch sagen, mit den neuen Politikern, auch dein Karl Lauterbach, ich finde auch die Personalisierung von Politik so hochproblematisch. Dieses ständig der Söder, der Laschet, die sind Gesichter von Behörden, die stehen riesigen Organisationen vor. Natürlich kann der Lauterbach überhaupt nichts anders machen als der Spahn.
Ja? Doch.
Der Herr Lauterbach.
Doch. Er hat Impfstoff besorgt, auch im Ausland. Er ist aktiver
absoluter
und holt
Unsinn.
Mehr Impfstoff rein.
Absoluter Unsinn. Das ist totaler Unsinn, was du da erzählst.
Wieso? Das hat er doch gemacht.
Hat er nicht gemacht. Der hat ein Tagesthemen-Interview gesagt, wo er gesagt hat, dass er das gemacht hat. Hört mir auf mit dieser Personalisierung, mit dieser totalen, übrigens, wenn du Politiker im Zwiegespräch hast, habe ich ja ab und zu, dann sagen die, das ist die größte Belastung, die es überhaupt nur gibt, ist, dass die Menschen glauben, was wir sagen. Ja,
ja, aber und das ist ja primitiv.
Es wird immer schlimmer.
Das ist ja sozusagen schlimmer. Ja, aber das ist ja, sagen wir mal, verabscheuungswürdig. Also muss man,
naja, es gibt
wenn
solche,
du als Politiker sagst, mir tut es leid, dass die Leute mir glauben, ja, dann musst du ja natürlich A, aus der Politik rausgehen, B, musst du mal anfangen, die Wahrheit zu sagen den Leuten, ja, und C, musst du auch mal die Verantwortung für dein Handeln übernehmen. Und das haben ja in Deutschland viele Politiker nie getan. Sie haben nie die Verantwortung übernommen für die Scheiße, die sie da verzapft haben oder ausgelöst haben und gemacht haben.
Nee, guck dir doch mal ein Beispiel an. Letztes Jahr um diese Zeit war noch nicht klar, wer Kanzlerkandidat der CDU wird. Der Kanzlerkandidat, der es geworden ist, Armin Laschet, steht jetzt als Bundestagsabgeordneter in seiner Weltsicht auf der Straße quasi. Der steht komplett mit leeren Händen da, nur weil er den Mut gehabt hat, sich ganz an die Spitze wählen zu lassen. Ja, der hat alles auf eine Karte gesetzt und der Betrieb hat von ihm verlangt, du musst dein Amt, in dem du dich so wohlfühlst in Düsseldorf, auf jeden Fall vorher schon aufgeben, damit du dann nach Berlin gehst. Diese Logik versteht außerhalb der Politik kein Mensch. Wenn der Armin Laschet als nordrhein-westfälischer Ministerpräsident antritt, Kanzler werden zu wollen und dann sagt, dann gehe ich natürlich nach Berlin, wenn ich das schaffe. Und dann
aber wenn nicht, bleibe ich Ministerpräsident.
Ja, wieso denn nicht? Wenn er doch ein guter Mann war, warum soll er denn da nicht bleiben? Nee, die Logik von wem auch immer, ich weiß gar nicht, wer die aufbringt, der Herr Wüst wahrscheinlich hat diese Logik aufgebracht, der Mann muss dann da weg. Ein Amt, was er vielleicht gut beherrscht, muss er aufgeben, damit er mit leeren Händen dasteht. Das macht Politik hochgradig unattraktiv. Hochgradig unattraktiv. Und das ist es ja gerade. Du siehst dem Lauterbach doch auch an, dass er sich gar nicht wohlfühlt als Gesundheitsminister. Ja, der kann das doch gar nicht. Das war ein Einzeldarsteller, der hat immer früher, hat er Fliegen getragen. Da wurde übrigens, schönen Gruß an Sebastian, wurde ich noch belehrt, ja, Mediziner tragen Fliegen. damit die Krawatte nicht in die Wunden hängt. Jetzt war aber der Lauterbach im Bundestag ja selten bei Operationen dabei. So, der hat sich immer als ein Kauz dargestellt und ich nehme mal an, dass er bewusst genug ist, dass er auch wusste, dass er das tut. Und als dieser Kauz sitzt er jetzt immer noch da. Guck dir mal an, wie seine Frisur aussieht. Wenn er nämlich in der Maske ist, dann, und gekämmt wurde, dann sind die Haare nicht so zerstreut, wie er sonst so rumrennt. Ja? Das kannst du mir nicht erzählen, dass das nicht alles zu seiner Show dazugehört. Genauso wie der fast 60-Jährige, guckt mal hin. Ich meine, bei Gerhard Schröder durfte man es ja nicht mehr sagen am Schluss gerichtlich. Aber ich würde sagen, Karl Lauterbach färbt sich die Haare. Wenn sich jemand die Haare färbt, dann hat das Ausdruck auf seiner Eitelkeitsattitüde, der ist das, der ist dann nicht der verrückte Professor, sondern der macht etwas, um etwas zu erreichen. Will ich sehen. So, und ich habe dir ja vorher geschrieben, als er gewählt wurde oder als der Scholz gesagt hat, er wird Gesundheitsminister, er wird genauso scheitern, weil an diesem Thema kannst du nur scheitern. Gesundheitsminister in Deutschland sind alle gescheitert. Es gab nie einen einzigen Guten, weil er sich gegen diese großen Mächte, dieses riesige Geld, das da bewegt wird, weil diese 150 Milliarden Schulden, die wir da aufgenommen haben in der Pandemie, die gehen ja irgendwo hin. Und das geht in der Regel in die Pharmaindustrie.
So, ja gut, aber daran braucht sich auch nichts behalten. Zu ändern.
Doch.
Ja, wieso? Wir müssen mehr Intensivbetten schaffen, dann verlagern sich nur Budgets. Ja? Es verlagern sich Budgets mehr zur Pflege, wir werden ja auch älter. Wir müssen natürlich Budgets im Gesundheitsbereich verlagern, weil die Gesellschaft wird älter. So, und wir brauchen mehr Krankenschwestern, mehr Altenpfleger, mehr Intensivpfleger, ja, mehr
Intensivbetten. Ist aber nicht so. Was? Die großen Gewinner der Pandemie ist die Pharmaindustrie. 4, 5 Firmen, mehr nicht. Genau. Die haben das ganze Geld jetzt eingesackt. Aber deswegen haben wir nur noch die Hälfte der Intensivbetten und die Leute gehen schreiend stiften und suchen sich neue Jobs. In der Pflege will keiner mehr arbeiten. Ja? Das Geld wird also einseitig weggepumpt. Und weggepumptes Geld ist weg. Das kommt nicht mehr wieder. Also, sorry, aber das findet nicht statt. Und das gehört zum Scheitern des Gesundheitssystems genauso dazu.
Ja, aber weißt du, was das richtig große Problem ist? Folgendes. Die das Geld umverteilen wollen, also nehmen wir mal die Linken, ne, werden es falsch machen.
Ja,
ne? Weil alle Linken schaffen immer noch mehr Bürokratie, historisch gesehen, mehr Staatsstellen, und geben mehr Geld für Beamte aus und nehmen dann in der Reichensteuer oder sonst irgendwas, Dividendenbesteuerung, Einkommensteuererhöhung, das Geld den Leuten weg. So, ich bin auch dafür, die Staatsquote, die Staatsbeamten, die staatlichen Angestellten absolut zu verringern und dadurch enorm Geld einzusparen. Und Bürokratie abzuschaffen, zu verringern, zu vereinfachen, Sachen Baugenehmigung, Steuererklärung, also zu vereinfachen, dass du weniger Personal brauchst und so zig Milliarden einzusparen und gleichzeitig trotzdem eine Umverteilung zu machen,
wird
durch eine Vermögenserbschaftsreichensteuer, wie auch immer. Aber dieses Geld muss 1:1 vorrangig in die Bekämpfung der Klimakatastrophe fließen. Ne, weil das ist jetzt auch so eine Sache, durch Corona ist dieses Thema zum Nebenthema geworden, was aber natürlich gleichzeitig wie der Coronavirus ja nicht stoppt. Das Artensterben, die Verpestung der Ozeane, die Verpestung der Luft, das stoppt ja nicht. So, ja. Und die Warnungen werden dann eben nicht so in der Presse mehr hochgehypt, weil wir jeden Tag uns nur um Omikron kümmern müssen. Und da verpassen wir auf diese Art und Weise wieder den Zug der Zeit.
Absolut.
Ja.
Alle Sachen, die du jetzt als notwendig angesprochen hast, werden alle nicht passieren.
Genau.
Weil die Leute, die das herbeiführen müssten, sind die am wenigsten davon haben, dass sich was verändert. Also wollen sie, dass alles so bleibt. Es gibt gerade eine schöne Parabel bei Netflix, die heißt Don't Look
Up. Ja, genau, da habe ich auch angefangen zu gucken. Ne? Aber so ist es auch. Genau so ist es, ja.
Das ist so anhand dieses einen Themas kurz beschrieben, ein wissenschaftliches Team rund um Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence entdeckt, dass ein 10 Kilometer breiter Komet auf die Erde direkt zuschießt. Und sie kriegen sogar einen Termin bei der US-Präsidentin Meryl Streep, und kommen dann in ein Räderwerk von politisch nicht angenehmen Dingen, medialer Aufbereitung, als normale Leute, die sagen, Leute, da schießt ein Komet auf uns zu, in einem halben Jahr sind wir alle tot. Und die und das Räderwerk, wie das dann abläuft. Und genau in diesem Räderwerk leben wir alle drin.
Genau.
Ja? Wir kriegen das alles nicht hin, weil uns eine große Maschine aus unterschiedlichsten Erwägungen daran hindert, Maßnahmen zu ergreifen. Und ja.
Das war jetzt, der Adam McKay, ich liebe den Regisseur, der hat ja auch The Big Short gemacht mit Christian Bale, wo über diese Immobilienkrise und so weiter. Der hat ja auch viele Komödien mit Will Ferrell gemacht.
Das ist übrigens der unterschätzteste Schauspieler der Welt.
Will Ferrell ist super. Wir haben gestern als Weihnachtsfilm nochmal Elf geguckt, mit ihm als Elf, und er ist einfach genial. Aber auch der ganze Film war super. Und eben old-fashioned, aber einfach eine gute Story. Dann mit James Caan, der quasi seinen Vater gespielt hat und genauso gespielt hat wie Sonny Corleone.
Kann ich übrigens sehr empfehlen, Entschuldigung, die Serie bei Apple TV hat natürlich keine außer mir, aber und zwar, wo er mit seinem Psychiater da, das ist wohl ein realer Fall, der wirklich stattgefunden hat, von einem leicht naiven Multimillionärserben, der von seinem Psychiater ausgenommen wird wie eine Wildgans, über 30 Jahre, und den spielt er so wahnsinnig anrührend und so schön und so toll, weil du wirklich so, weil du sagst, wenn alle Menschen so wären wie dieser naive Mann, dann wäre die Welt ein friedlicher Platz, ja. Aber die Welt ist leider so, dass es geht, wenn es um Geld geht und Sparkasse. Um schönes, ja, genau. Ja.
Wenn es um Geld geht, Sparkasse. Aber hier, pass auf, ich will noch zu The Don't Look Up, der übrigens schlechte Kritiken oft gekriegt hat. Aber es geht ja genau um diesen Punkt. Und er hat es damit natürlich einfach mal auf diesen Boiling-Punkt gebracht. Wenn du da sitzt und sagst, 100% wird dieser Komet auf die Erde treffen, und es ist bewiesen, dass viel kleinere Kometen damals zum Beispiel die Eiszeit ausgelöst haben, alle Dinosaurier tot und so weiter. Also das heißt, die Erde stirbt. Es werden durch den Einschlag Wellen verursacht im Ozean von mehreren Kilometern Höhe. Bisher waren so 50, 60 Meter Tsunamis sind mal gekommen. Und jetzt reden wir von 2000 Meter hohen Wellen. So, also all diese Fakten liegen auf dem Tisch. Und dann kommt als Antwort, in 3 Wochen haben wir die Midterms. Das dürfen wir jetzt also erstmal 3 Wochen gar nicht thematisieren. Sonst verlieren wir die Midterms. Und so verhält sich die gesamte Welt Klimakonferenz nach Klimakonferenz nach Klimakonferenz. Seit 30 Jahren wird, das ist der Punkt, das Global Warming ist ja genau dasselbe wie dieser Komet. Nur man kann ihn weniger fassen. Man weiß nicht genau, wann passiert was, aber man weiß, all das passiert. Ja? Also die Dürren, die Hurrikane, die Überschwemmungen, das Schwindeln, all das passiert, aber eben nicht alles gleichzeitig, wie so ein Komet, der eintrifft und man ist tot. So, aber die Welt, obwohl sie immer sagen, wir vertrauen der Wissenschaft, ignoriert eben genau diese Wissenschaft. Ne, weil es ihnen nicht in den Kram passt.
Genau.
Und weil zu guter Letzt die Gier siegt, die Position zu verteidigen, ja, auch gegen besseres Wissen oder gegen, sagen wir mal, auch dann am Schluss, dass man selber ja auch weg vom Fenster ist. Aber das finde ich so interessant. Und das ist wirklich ein massenpsychologisches Verhalten, wo der Mensch in der Lage ist, sämtliche Fakten komplett zu ignorieren.
Ja, das stimmt aber so nicht, weil der Mensch als Rubrik existiert ja so nicht, sondern wir sehen ja gerade in diesem Film als Parabel, wo die Macht steht. Und die Macht ist bei den Medien und bei der Politik im Wesentlichen. Und die quirlen uns unser Hirn um. Wir Einzelmenschen, wir leben bei Sonnenschein damit ganz gut. Und jetzt merken wir halt, wo die Fehler sind. Und das, ich verstehe auch als Medienmacher über 40 Jahre, weiß ich ja, dass du dich irgendwann auch auf ein Lager hin bewegen musst. So diese große, der große Ausgleich und alle Meinungen gleichmäßig wirken zu lassen, das passiert auch in unserem Land nicht. Wir sind am weitesten, wir sind nicht in Putin-Gefilden und sonst was, wir sind am weitesten entwickelt, aber auch hier gibt's eine allgemeine Meinung, und gegen die zu verstoßen, ist schwierig. Auf jeden Fall und bedarf großer Energie und in der Politik allemal sowieso. Da gibt es überhaupt nur einen allgemeinen Trend und der geht zu den Töpfen hin. Wo wird Macht hingestellt und wo kann man sie ausnutzen? Und wenn das so ist, dann wirst du nicht viel Dynamik in diese Prozesse hineinbekommen. Und das, das ist im Übrigen in der Demokratie nicht damit getan, dann alle paar Wochen zu wählen. Das ist ja, dafür ist zu wenig Bewusstsein da bei der großen Masse. Das ist auch der größte Nachteil eigentlich eines demokratischen Konstrukts. Und dann, wenn du das thematisierst, wirst du als nächstes gefragt, ja, wie würdest du es denn machen? Du darfst also gar nicht mal zu einer Analyse, erstmal einer Beschreibung, was läuft nicht richtig, damit wir dann darüber später reden können, was wir richtiger machen können. Nee, es wird darüber geredet, aha, du hast also nicht sofort die passende Antwort, dann hören wir dir gar nicht mehr zu. Weil es eben unangenehm ist, Fragen zu stellen. So. Und das geht jetzt in diesem Film einen Schritt weiter. Die stellen keine Fragen mehr, sondern sie wissen was. Und dann sagen alle, oh, 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 oh. Und das ist das genau das Gleiche mit dem Klimawandel. Wir wissen, dass es kommt, aber es ist noch nicht da. Und wenn es kommt, dann sagen wir, nee, vielleicht ist das ja gar nicht. Sowas hat es früher immer auch gegeben. Ahrtal ist das beste Beispiel. Ja? Der Mensch macht alles falsch und dann sagt er, ja, die Geologie des Gebietes ist es. Ja, wenn da keine, nee, ganz einfach, diese Täler können da ja sein, ist mir ja egal, wenn da keine Häuser stünden, die eingerahmt sind von Betonflächen, dann wäre das nicht passiert, Punkt. So, die stehen aber da und sie haben alles zu betoniert und es ist rottes Zeug und sie haben sich nicht informiert und die Alarmsysteme haben nicht funktioniert, alles wunderbar, Endergebnis 140 Tote.
Ja, und zig Milliarden Schaden, ne? Ja. Und das in einem kleinen Gebiet. Ich meine, man muss sich jetzt mal
winziges
vorstellen,
was Gebiet,
ich, wenn Amsterdam wegfließt. Ja, so, also das ist ja so. Aber wie gesagt, das sind ja, da haben wir auch schon drüber geredet. Es ist nur, ja, es kommt ein bitterer Beigeschmack bei allem rüber, wo man eben sehenden Auges ins A, Verderben läuft, aber B, eben auch die Konsequenzen aus den Fakten, einfach die falschen Konsequenzen zieht. Und ich glaube auch, dass das eine dass die Politiker der Sache auch nervlich oder wie auch immer, einfach, die können sich der Situation nicht stellen. Sie können sich der Situation nicht stellen, sie schaffen es einfach nicht. Und sie waren auch oft, das muss man eben auch mal der Nachkriegsgeneration hier schulden, haben wir ja auch schon oft drüber geredet, wir sind aufgewachsen in kompletter Sicherheit. Im Kokon, ja, so irgendwo. Und wir haben uns persönlich, wo wir aufgewachsen sind, trotz RAF bei dem Punkt oder wie auch immer, oder Wettrüsten, haben wir uns nicht wirklich unsicher gefühlt in Deutschland. Wir haben nie geglaubt, jetzt schmeißen die Russen wirklich die Atombomben und werden dann auch pulverisiert. Wir haben gedacht, das funktioniert irgendwie. So. Und diese Haltung, die ist nicht angemessen für die Probleme der Zukunft. Und diese Haltung war auch schon nicht angemessen, um Corona sozusagen zu bekämpfen, dahingehend, dass du Großteile der Bevölkerung dabei mitgenommen hast. Ne? Also du hast es nicht geschafft, so wie zum Beispiel Churchill beim Kampf im Zweiten Weltkrieg gegen die Nazis. Die Engländer hatten den Arsch auf Grundeis. Aber er hat das Volk mitgenommen, dahingehend, dass wir können nicht nachgeben, dann sind wir komplett weg. So, wir müssen bis zum letzten Mann England halten. Wir können uns nicht überrennen lassen, wie damals Frankreich sich hat überrennen lassen oder so. Es geht nicht. So, und dann
Blut, Schweiß und Tränen.
Was? Blut? Ja, aber richtig, Blut, Schweiß und Tränen. Richtig, keine Heizung im Winter, nichts zu fressen, aber wir müssen das jetzt durchstehen. Und das ist leider in Deutschland nicht mehr mehrheitsfähig, beziehungsweise Politiker denken, nichts ist mehrheitsfähig. Zum Beispiel, nehmen wir mal an, ganz am Anfang Corona, 4 Wochen kompletter Lockdown, niemand verlässt das Haus. So, ja, das hätte Corona in Deutschland auf Null gebracht, innerhalb von 4 Wochen, genauso wie in Wuhan. So, aber das kann man niemandem zumuten in den Gedanken der Leute. Deshalb führt es zu einer 2-jährigen katastrophalen Lebenseinschränkung am Schluss mit unglaublichsten politischen Versagen an allen Enden, Impfstoff, Filter, Masken, Tests etc. Und dann zu einem parallelen Abbau sogar von Krankenbetten, Intensivbetten. So, und also wir haben eine so lange Leine von Leiden, auch wirtschaftlichem Leiden, psychologischem Leiden hinter uns, dass natürlich der Brutal-Lockdown am Anfang die beste Lösung gewesen wäre. So, plus natürlich trotzdem dann impfen und so weiter. Das hätte jetzt nicht die Impfung ersetzt am Schluss, ne? Aber du hättest erstmal diese erste Welle auf Null gefahren. So, innerhalb von 2,5 Wochen schon Lockdown. So, aber das meine ich eben. Das, und das ist das ganz große Problem. Deshalb wird sich hier rumlaviert mit, wir bitten bitte keine 10 Leute aus 2 Haushalten. Diese ganzen Ansagen, wie du auch sagst, so kompliziert ist es, dann Mallorca zu fliegen oder so. Diese ganzen Maßnahmen sind vollkommen sinnlos, weil sich niemand dran hält. Es halten sich entweder Leute dran, ihr bleibt mit dem Arsch zu Hause und ihr dürft überhaupt keinen mehr sehen, oder macht doch, was ihr wollt, aber schützt euch, testet euch, macht Schnelltest. Aber jetzt irgendwelchen Leuten wieder vorzuschreiben, du kannst nur mit zwei Familien dich treffen. Und davon dürfen auch alle müssen geboostert sein. Oder so, das sind doch Sachen, die kein normaler Mensch in seinem normalen Umfeld tatsächlich kontrolliert. Meinst, ich frage hier, wenn irgendwelche Eltern von Walters Kumpels vorbeikommen, die mit mir eine Tasse Kaffee trinken, meinst, ich frage die, ob die geimpft sind oder was? Ich meine, wo sind wir denn? Ist alles vollkommen hanebüchener Blödsinn. So, und ich bin geboostert und Ende. Dann muss ich mir selber überlegen, ob ich Leute treffe, die vielleicht nicht geimpft sind oder vielleicht nur einmal geimpft. Genau. Ist mir doch scheißegal.
Es geht ja nicht darum, dass wir da Gehorsam oder Ungehorsam zeigen, sondern wir müssen ein normales Leben einfach mal vorstellen. Die Leute sind draußen so. Und das Problem ist, dass das Epizentrum sind die, die da skeptisch sind und waren und übrigens das auch sein dürfen, weil wir keine anderen Gesetze haben. Ja, wenn ich eine Impfpflicht einführen will, dann muss ich es tun, aber nicht drüber reden. Ja, immer nur drüber reden ist ein bisschen wenig.
Genau. So.
Und wenn sie es dann nicht tun, und das ist ja jetzt gerade so, es ist einfach nicht das Gesetz, also muss man sich auch an etwas, was nur diskutiert wird, nicht halten. Man kann trotzdem vernünftig sein, aber das Problem ist jetzt die nächsten Wochen, wenn sie Leute wie uns verlieren mit ihren Ansagen, dann haben sie verloren, dann wird es nicht mehr klappen. Weil dann kommen wir nicht mehr zurück, dann gehen wir nicht mehr zur vierten Impfung, dann machen wir das nicht mehr. Und bei einer Pflicht haben sie dann mit den Schlauen ein Problem. Und das wünsche ich ihnen nicht.
Nee.
Und das, pass auf, die nächste Sendung habe ich jetzt einen großen Wunsch an unsere Hörer und auch einen großen Wunsch an dich. Ja. Das ist nämlich die letzte Sendung des Jahres. Ja. Und da bitte sammeln, was war alles schön in diesem Jahr.
2021.
Wir reden nur versprochen, ich weiß nicht, ob ich es einhalten kann, aber versprochen, wir nehmen es uns vor, eine Sendung mal nur mit persönlich schönen Erlebnissen, mit persönlich schön. Das kann was ganz Großes sein, ein großer Durchbruch des Lebens oder was ganz, ganz Kleines. Es ist egal. Schreibt uns kai@blablasberg.de oder ruft uns an oder schreibt uns bei Instagram oder bei Twitter, egal was es ist. Und das nehmen wir dann mit in die nächste Sendung, die ganz normal am Mittwoch kommt. Jetzt weiß man aber an Feiertagen gar nicht, was ist Mittwoch? Was haben wir denn heute? Heute ist Sonntag, ne?
Heute ist Sonntag und
2. Weihnachtstag. Ja, okay, genau. Dann sind wir 27, 28. Am 29.12. ist die letzte Sendung. Dann kommt nochmal eine Sendung am 2. Januar. Dann machen wir eine Woche Pause, weil ich in Mallorca bin. Genau. Aber die nächste Sendung nur Schönes. Und das Schönste dieser Sendung macht der Uwe wie immer.
Genau. Tschüss.